Hallo meine lieben Zeitreisenden und herzlich willkommen zur Neurotainment Show. Unser heutiger Gast schreibt Geschichten, vor denen dich deine Bibliothekarin gewarnt hat. Düstere Fantasy, bissige Nazi-Schnetzelei und jede Menge Blut und Magie. Unter dem Pseudonym Benny B. Savage lässt er in der Reihe Inglourious Bitches drei Elite-Soldatinnen im Tarantino-Style Nazi-Schurken jagen und verbindet harte Genrekost mit klarer politischer Haltung und Engagement gegen rechts. In dieser Folge der Neurotainment Show reden wir darüber, wie man sich als Self-Publisher ein eigenes Universum aus Vampiren, Werwölfen und starken Heldinnen aufbaut, warum Crowdfunding mehr ist als nur Geld einsammeln und wieso man als Autor laut gegen rechts sein muss. Herzlich willkommen in der Neurotainment Show, Benjamin Spang.
Hallo, guten Tag.
Herzlich willkommen zur Neurotainment Show, dem Podcast über Bücher, Filme und den Sinn des Lebens. Für alle, die Geschichten nicht nur lieben, sondern verstehen und vielleicht sogar selbst erzählen wollen. Mein Name ist Andreas Z. Simon. Ich bin Autor und Filmemacher. Jetzt geht's los. Bevor wir gleich mit Benjamin Spang über Bücher, Schreiben und Stories reden, machen wir einen kleinen Abstecher in eine andere Art von Geschichte. Nicht zwischen Buchdeckeln, sondern unter der Motorhaube. Viele Leute glauben ja, wenn sie ein gebrauchtes Auto kaufen, fängt da ein neues Kapitel an. Sauber, frisch, unbeschrieben. Aber die Wahrheit ist oft eher ein zweiter Band mit geheimem Prolog und manchmal sogar im Horrorgenre. Genau da kommt CarVertical ins Spiel. Mit CarVertical kannst du die Vergangenheit deines Autos checken. Unfälle, Tacho-Manipulation, offene Kredite, sogar Diebstahlmeldungen. Du gibst einfach die Fahrgestellnummer ein und bekommst das ganze Buch dazu. Ehrlich, ungekürzt und ohne Cliffhanger. Also schreib dir keine Tragödie in dein echtes Leben, mach lieber vorher einen CarVertical-Check. Den Link findest du in den Shownotes. Und mit meinem Code NEURO20 bekommst du 20% Rabatt auf deinen Report. Nochmal, NEURO20, einfach beim Checkout eingeben und du sparst 20%. Und das Schönste daran, mit NEURO20 unterstützt du gleichzeitig die Neurotainment Show, damit sie weiter kostenlos bleiben kann und du noch viele neue Geschichten hören kannst, ob auf 4 Rädern, auf Papier oder eben in diesem Podcast. So. Genug reale Plot-Twists, jetzt geht's in die fantastischen Welten von Benjamin Spang. Los geht's mit der Neurotainment-Show.
Werbung Ende.
Ja, fangen wir doch mal ganz simpel an, bevor wir uns den tiefen Themen widmen. Was war denn die erste Geschichte, die dich so richtig bewegt hat? So irgendwas aus deiner Kindheit, dein erstes Buch, dein erster Film, eine Serie?
Also in meiner Kindheit, ich kann mich auf jeden Fall erinnern, dass ich als Kind immer vor dem Zu-Bett-Gehen gelesen habe, also schon im Bett gelegen habe und dann halt noch ein bisschen gelesen habe, bevor ich eingeschlafen bin. Mhm. Und da so diese eine Geschichte kann ich jetzt gar nicht so benennen. Es gab da mehrere, also ich musste wirklich überlegen, mehrere Bücher oder auch Serien, wo ich noch Erinnerungen habe. Ich habe auf jeden Fall gelesen, das war so ein kleines weißes Buch, Sherlock Holmes, der Hund von Baskerville. Mhm. An die Story kann ich mich aber überhaupt nicht mehr erinnern. Auch ein Hund in einem Buch habe ich gelesen als Kind, Stephen Kings Cujo. Das weiß ich noch tatsächlich.
Das sind ja gleich zwei Bücher, wo ich sagen würde, das sind beides keine Kinderbücher so richtig. Also auch Sherlock Holmes ja nicht unbedingt. Aber ja, okay.
Ja, aber also ich würde meinen Eltern da jetzt keinen Vorwurf machen, weil vielleicht hat das ja dazu beigetragen, dass ich der bin, der ich heute bin, ne? So mit den Geschichten, die ich erzähle.
Also ich würde auch Kinder niemals davon abhalten. Ich meine, wenn Kinder überhaupt gerne lesen, ist das doch schon mal super. Und wenn es dann halt Stephen King sein soll, dann.
Ja, ich glaube auch.
Ich lese das ja auch bis heute gerne.
Ich glaube tatsächlich, jetzt, wo wir so drüber reden, denke ich, wenn ein Kind, also Filme und sowas, ist natürlich nochmal was ganz anderes. Aber ich glaube, wenn ein Kind so ein Buch liest, wie jetzt zum Beispiel Stephen Kings Cujo, dann spielt sich der Film ja im Kopf des Kindes ab. Aber wenn im Kopf des Kindes halt gewisse Bilder oder Gewalttätigkeiten eigentlich überhaupt nicht vorhanden sind, in keiner Weise, vielleicht ist das dann wirklich nochmal so, dass halt das dass halt gar nicht so schlimm ist, wie man vielleicht vom Cover vom Buch glauben mag. Also,
ja,
also
das stimmt. Genau.
Auch bei Cujo, ich kann mich tatsächlich nicht erinnern, dass mich das Buch jetzt irgendwie traumatisiert hätte oder dass ich da irgendwie jetzt noch eine krasse Erinnerung an irgendwas Monstroses hätte. Ich habe aber auch harmlosere Dinge gelesen, wie zum Beispiel die Reihe Kommissar Kugelblitz.
Ah, das sagt mir gar nichts.
Das waren kleine Detektivgeschichten eben mit diesem Kommissar Kugelblitz. Und das Coole bei den Büchern war, in jedem Buch war eine kleine rechteckige rote Folie. Und ich glaube, am Ende der Geschichte konnte man dann diese rote Folie über so, das war quasi so ein versteckter Text hinter einem roten Muster. Und nur wenn man diese rote Folie da drauf gelegt hat, konnte man quasi das Lösungswort oder den Namen des Täters, whatever, halt herausfinden. Oder im Buch waren noch andere Sachen. Auf jeden Fall das mit der roten Folie, das hat mich sofort gecatcht. Das war für mich der Grund, Kommissar Kugelblitz zu lesen.
Also ich erinnere mich auch an diese rote Folie. Das hatte ich auch mal irgendwann bei irgendwas, genau. Also jetzt gerade, wo du das erzählst.
Ja.
Genau, und dann konnte man da halt dann die ansonsten unsichtbare Schrift quasi dann da drunter erkennen oder sowas. Ne?
Genau, ja. Eigentlich komplett banal, aber als Kind war das super spannend. Und was ich auch, wo ich auch sehr gute Erinnerungen dran habe, da weiß ich auch mal nicht mehr, wie viele Bücher ich in der Reihe gelesen habe. Es waren, glaube ich, auch nicht so viele. Aber Fünf Freunde. Da kann ich mich an einen Urlaub mit meinen Eltern in der Schweiz erinnern, wo ich da sehr super, super gerne so eines dieser Bücher gelesen habe und mich richtig aufs Lesen auch gefreut habe. Und ja, das ist so das Früheste, an was ich mich erinnern kann, so was Geschichten angeht. Danach ging es dann bei mir weiter mit anderen Büchern, glaube ich. Dann auf jeden Fall lange Zeit Comics, dann Computerspiele und irgendwann dann wieder Bücher und dann halt schreiben.
Ja, man muss ja eben gucken, auch wo, was man mit seiner Zeit so macht. Ja.
Genau.
Ja, genau. Okay, dann probieren wir es doch mal direkt. Ich versuche das jetzt nochmal mit dir, ein Ratespiel. Ich versuche, dein Lieblingsbuch zu erraten. Also Buch heißt Druckwerk in welcher Form, könnte auch ein Comic sein oder was weiß ich. Und vielleicht so, dass auch die HörerInnen hier mitraten können. Ich bin da wahrscheinlich richtig schlecht drin, aber wir versuchen es mal.
Also das ist auf jeden Fall, es ist eine Trilogie, es ist eine Fantasy-Trilogie. Das ist so aus neuerer Zeit meine Lieblingsreihe. Weil ich so wirklich ein Lieblingsbuch nicht benennen kann. Deshalb habe ich mir das jetzt rausgesucht. Also Fantasy-Trilogie. Fünf Königstöchter meucheln sich als Söldnerinnentrupp durch das Land.
Okay. Also mir sagt es tatsächlich nichts. Ich bin aber auch wahrscheinlich ganz schlecht im Fantasy-Bereich. Ich weiß nicht, genau. Hast du noch irgendeinen Tipp? Kennt man den Autor, die Autorin?
Autor ist Christian Endres.
Ah ja.
Nee, okay. Und es ist veröffentlicht im Crosscult Verlag.
Ah ja, die ja auch ganz viele Comics vor allem rausbringen. Genau, also aus dem Kontext kenne ich die Crosscult. Die machen Star Trek Comics und sowas.
Ah, okay.
Genau. Okay, ja, gut. Okay, dann löse auf. Also ich werde es nicht schaffen.
Das ist eine Trilogie, also drei Bücher. Die Prinzessinnen, fünf gegen die Finsternis. Und es geht wirklich um fünf Prinzessinnen, die das Prinzessinnen-Dasein satt haben, weil sie keinen Bock haben, da irgendwie jemanden heiraten zu müssen, verheiratet zu werden. Und jede Prinzessin aus, also eine ist aus dem Norden, eine ist aus dem Süden, aus der Wüste. Und alle hatten keinen Bock mehr auf das Leben, auf diesen Zwang. Und sind quasi ausgebrochen oder sind irgendwie entführt worden. Und während ihrer Entführung sind sie dann geflüchtet. Auf jeden Fall haben sich diese Prinzessinnen zusammengetan und haben gesagt, okay, wir gehen jetzt als Söldnerinnentrupp, wir nehmen unser Schicksal selbst in die Hand und wir meucheln Monster und Bösewichte.
Okay.
Und das ist, glaube ich, das erste Mal, dass es vorgekommen ist, dass ich sauer war, dass ich eine Buchidee, dass ich eine Buchidee oder ein Buch sehe, wo ich sage, ey, fuck, das da müsste eigentlich von mir sein. Mhm. Also im Sinne von, ne, also klar, bei Die Prinzessin geht es auch wieder um starke Frauenfiguren. Auch die Cover der Bücher sind ähnlich zu meinen, mit so einer Silhouettenoptik. Mhm. Und als ich das gesehen habe, ich war natürlich sofort Feuer und Flamme. So, ne, also auch alle drei Bücher direkt bei Veröffentlichung gekauft und gelesen. Und auch mit dem Autor mich ausgetauscht. Und aber ich habe mir immer wieder gedacht, so, ey, die Idee, das könnte eins zu eins von mir sein. Es ist genau mein Ding. So die Story-Idee, der Grundgedanke. Mhm. Das ist genau das, was ich auch schreibe, aber halt irgendwie anders vermischt, also anders verpackt. Also die Zutat, also es ist, als wenn du ein klasse Rezept hättest für Käsekuchen, aber deine Oma nimmt dann diese Zutaten, genau die gleichen Zutaten, aber macht dann was anderes, was auch lecker ist. Wo du dann sagst, mhm, ey, auf die Idee hätte ich jetzt auch kommen können, hier irgendwie noch eine Messerspitze Muskat dazu zu machen, ohne dass ich jetzt großartig weiß, wie Backen funktioniert. Na, aber okay, so von dem Gedanken her.
Ja, also ich kenne das Gefühl zumindest. Also ich habe mal einen Kurzfilm gemacht und den habe ich nie geschnitten tatsächlich, weil ich dann den Film Donnie Darko gesehen habe, der okay, mir quasi so ein bisschen so, also das Ende von Donnie Darko ist leider sehr nah dran an dem, was ich mir da an meinem Film überlegt habe. Okay. Also natürlich ist Donnie Darko viel besser, als mein Film hätte jemals sein können. Also deswegen hatte ich dann einfach spontan die Lust verloren, mein Projekt da zu Ende zu stellen.
Okay,
deswegen ja, liegt der bis heute in der Schublade tatsächlich.
Verstehe.
Okay. Aber ja, so, aber dann ist ja gut, wenn du das positiv siehst und dann jetzt einfach sagst, das ist ein tolles Buch oder eine tolle Bücher.
Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall habe ich schon von meiner Buchreihe Inglourious Bitches, wo ich halt so Parallelen sehe, habe ich da schon, ich glaube, die ersten drei Bände oder so habe ich da schon veröffentlicht, als ich halt die Prinzessinnen entdeckt habe. Und da habe ich halt nur gedacht, so, ey, ja, er hat quasi, also er hat mich, glaube ich, auch gar nicht gekannt. Also wir haben uns da gar nicht irgendwie gegenseitig jetzt die Idee geklaut oder irgendwie sowas. Das ist Quatsch. Aber ja, ich habe das quasi gesehen, habe mir dann gedacht so, ja, er hat quasi, also es ist quasi meine Idee, meine Grundidee zu den Inglourious Bitches, nur er hat halt 5 draus gemacht und es ist in einer Fantasy-Welt und sie sind Prinzessinnen, die quasi gegen das Patriarchat in ihrer Welt kämpfen, was ja auch sehr feministisch ist, und meine Bücher sind ja auch sehr feministisch. Und ja, also ne, wie gesagt, ich habe das entdeckt, mag ja Fantasy auch, direkt den ersten Band gekauft, kurz danach erschien der zweite, direkt gekauft, gelesen, der dritte sofort gekauft, gelesen. Mega geil, kann ich nur empfehlen. Die Prinzessinnen, Christian Endres.
Okay, merken wir uns und starten direkt zum Ratespiel deines Lieblingsfilms. Jetzt darfst du auch, wenn du möchtest, irgendwas singen oder zitieren oder eine Szene nachspielen. Nee. Oder musst
deinem,
du aber auch nicht.
In deinem Interesse und im Interesse aller ZuhörerInnen lasse ich das mit dem Singen.
Okay, ja,
ein Film, den ich als 16-, 17-Jähriger auf VHS-Kassette der lief quasi den ganzen Tag in meinem Zimmer. Und vor kurzem habe ich den nochmal geguckt und da wurde mir erst klar, wie krass grausam der eigentlich ist. Und rückwirkend betrachtet war es vielleicht auch nicht so gesund, den ganzen Tag laufen zu lassen. Und zwar, Ratespiel, Lieblingsfilm, eine Gruppe Soldaten ist im Zweiten Weltkrieg auf der Suche nach dem letzten Überlebenden von 4 Brüdern.
Okay, dann ist es wahrscheinlich, also ja, ich glaube, ich weiß es. Ich nehme an, dass es sich um einen Film von Steven Spielberg handelt.
Das ist absolut richtig.
Ja, und das ist dann, genau, der Soldat James Ryan.
Korrekt.
Genau, okay. Das stimmt, ja. Das ist halt ein Kriegsfilm. Also das ist halt, also die berühmte Anfangssequenz vor allem ist auch legendär, weil die so auch irgendwie sehr schonungslos ist und einen da im wahrsten Sinne des Wortes richtig in diese Situation reinschmeißt.
Also als Jugendlicher damals, ne, was habe ich gezockt? Ego-Shooter am Computer, Call of Duty. Für mich war das halt ein Actionfilm und war halt cool. Aber jetzt vor kurzem den nochmal gesehen und auch so gedacht so, ey, der ist ja heftig. Also das war dann ganz spannend, so sich selber dabei zu beobachten mit dem Wissen, den hat man früher 3-mal komplett am Tag irgendwie mehr oder weniger im Hintergrund laufen lassen. Mhm. Und jetzt guckt man sich den nochmal an und merkt erst, ey, boah, das ist gar keine leichte Kost und gar kein Actionfilm, so in dem Sinne.
Nee, das will er ja eigentlich auch gar nicht sein. Ja, genau. Nee. Auch wenn da natürlich, also gerade am Anfang eben ganz viel Action ist. Ja. Ja. Ich weiß, dass ich immer am bewegendsten fand ich diese Szene von dem einen Deutschen, der dann versucht, nicht erschossen zu werden. Und dann versucht mit irgendwelchen Sachen, erzählt irgendwas, dass er Mickey Mouse kennt oder versucht sich irgendwie bei den Amis einzuschleimen quasi und entgeht dann ja auch tatsächlich dem Tod an der Stelle. Ja. Das fand ich irgendwie immer sehr eindrucksvoll. Also das hat mich am meisten so beschäftigt. Ja.
Ja.
Ja. Genau. Das ist ja auch tatsächlich heute noch so, heute ist es ja nochmal ganz anders auch mit Kriegen, weil wir ja alle, ich sag mal, die ganze Welt auch kulturell viel verbundener sind als früher. Mhm. Also ich kann mir gar nicht vorstellen, wirklich jetzt quasi jemanden zum Feind zu haben, von dem ich ja eigentlich zum Beispiel aus kulturellen Gründen schon lange ein Fan bin. Also zum Beispiel, weil ich halt die Filme gucke, die Bücher lese, die Musik höre, also kann ich ja jetzt nicht plötzlich gegen die in Krieg ziehen. Also das ist eigentlich absurd. Das war damals vielleicht noch ein bisschen weniger deutlich, weil das einfach noch nicht, die Welt war noch nicht so klein, so gefühlt. Mhm. Aber ja.
Stimmt, ja.
Aber da habe ich viel drüber nachgedacht. So. Also das war, fand ich für mich so die bewegendste Szene dabei.
Ja. Mhm. Okay,
ja. Ja. Was nervt oder ärgert dich bei Geschichten am meisten? Gibt es da irgendwas, ein Klischee oder sowas?
Ja, das hatte ich in letzter Zeit öfter nochmal tatsächlich, dass ich das gesehen habe in Filmen. Das ist erklärender Dialog. Mhm. Wenn zwei Figuren, die sich seit 20 Jahren kennen, sich gegenseitig Dinge erzählen, die beide wissen, nur damit der Zuschauer, die Zuschauerin das auch quasi mitbekommt auch und darüber wissen, informiert wird. Und wenn zwei Charaktere sich unterhalten, das hatte ich bei The Wrecking Crew auf Amazon Prime, ist ein Actionfilm mit Jason Momoa und Dave Bautista. Mhm. Hatte ich mega Bock drauf, weil, halt lustiger Actionfilm. Und da gab es so eine Dialogszene, die habe ich tatsächlich auch auf meiner Patreon-Seite so ein bisschen analysiert und für mich dann quasi überlegt, was könnte ich besser machen. Mhm. Und da unterhält sich Jason Momoa halt in seiner Rolle mit seiner Freundin und da fallen halt so Dialogsätze wie, ich bin Polizist. Oder sie sagt irgendwann, ich leite eine Bank. Mhm. Und nach der Szene habe ich tatsächlich kurz überlegt, ob ich den Film ausmachen soll, weil sowas, ich weiß auch nicht genau, was mich daran ärgert, komme ich mir so vor, als glaubt der Film, ich wäre dumm. Ich glaube, das ist es tatsächlich, dass ich irgendwie das Gefühl habe.
Wahrscheinlich, ja.
Wollt ihr mich verarschen? So, traut ihr mir, traut mir der Film nicht zu, das irgendwie auch anders zu erfahren, irgendwie versteckt oder so. Weil das kann man auch alles immer viel eleganter lösen. So. Oder Sätze wie Hallo Bruderherz. So, ne, so nur damit die Zuschauer, Zuschauerinnen wissen, ah, das ist der Bruder. Okay. Ja, also erklärender Dialog. Und das hatte ich dann tatsächlich auch noch mal. Ich habe auf Netflix angefangen mit der Serie, ich glaube, Cassandra heißt die, mit diesem, wie heißt Smart Home, diese KI, die dann...
Ja, ich habe das Titelbild, glaube ich, nur gesehen, ja.
Wollte ich schon immer mal gucken, habe ich dann erste Folge angefangen. Ich bin tatsächlich zusammengezuckt, als ich gemerkt habe, das ist ja eine deutsche Serie.
Mhm.
Und dann habe ich mir gesagt, so okay, aber ich gucke mal weiter, weil ich habe tatsächlich auch mal auf Netflix einen deutschen Film, wollte ich auch abbrechen, habe dann weitergeguckt und der war dann richtig, richtig geil. Und das ist ja immer, leider immer noch so, ja, mit deutschen Produktionen. Und dann halt weitergeguckt und gesagt, okay, nee, guck erstmal weiter, warte mal ab, was passiert. Und da war dann so viel erklärender Dialog drin und alles Charakterexposition so dermaßen einem auf die Nase gedrückt, halt so komplett unelegant, dass ich dann gesagt habe, so nee, ich hab da jetzt keinen Bock drauf, ich höre auf zu gucken. Ja.
Ja, also das ist ja auch schon fast so ein Anfängerfehler tatsächlich, dass man sagt, genau, so darf man nicht reden. Ich hatte das auch letztens, war tatsächlich in einem Comic, den ich gelesen habe, wo sich permanent alle Figuren immer gegenseitig beim Namen genannt haben.
Ja, auch sowas.
Also ja, das kann schon mal passieren, dass man das macht, aber ich sag doch jetzt auch nicht die ganze Zeit so, Benjamin, jetzt stelle ich dir nochmal folgende Frage, Benjamin. Also so, man sich jetzt wirklich, ja, also so redet doch keiner. Also
ja, aber das ist es halt. Wenn man halt einen Comic liest oder einen Film guckt oder Serie, man will halt nicht das Gefühl haben, dass man einen Comic liest oder einen Film guckt, sondern man will halt die Geschichte erfahren. Man will irgendwie darin aufgehen, die Zeit vergessen, was erleben. Und sowas Unnatürliches, das stört einen dann halt einfach dabei. Und man verliert halt diese Illusion. Aber man will ja diese Illusion. Man will ja quasi, wenn ich einen Film gucke, heute Abend definitiv auch wieder mindestens 2, ich setze mich hin, ich will mich professionell lügen lassen für 2 Stunden und will eine coole Geschichte sehen, coole Charaktere, coole Dialoge, im besten Fall tolle Ideen in alle Richtungen, also was Charaktere angeht, Dialoge, ich will mich da überraschen lassen, Plot-Twists liebe ich in Stories. Und wenn dann direkt in der ersten Folge, wie ich das hatte, oder direkt in einer der Anfangsszenen, dann schon solche, wie du es schon gesagt hast, solche Anfängerfehler passieren, dann sinkt mein Vertrauen in die Macher des Films auf einen Punkt, wo ich sage, okay, ich traue euch jetzt nicht zu, dass ihr den Rest des Films noch so hinbekommt, dass ich dabei Spaß habe, weil ihr direkt schon hier in einer der ersten Szenen so einen Fehler macht, wo euch jeder Filmstudent den Dialog besser geschrieben hätte.
Also ich hatte, letztens gab es das ja auch, das ging so ein bisschen durch die Presse, ich glaube, das waren, wer waren das? Ich glaube, George Clooney und Brad Pitt oder sowas, die sich auch dagegen geäußert haben, weil sie das Gefühl hatten, Netflix will, dass die Filme dümmer werden, so ungefähr.
Ben Affleck und Matt Damon waren das, glaube ich.
Ach, Ben Affleck und Matt Damon waren das, stimmt, du hast recht.
Das waren doch die beiden von Dogma.
Ja, genau.
Oder?
Genau,
die beiden, weil die sind auch irgendwie dicke, genau, das habe ich mitbekommen, dass Netflix da irgendwie sagt, ihr müsst...
Also das heißt, das kann auch Auflage sein quasi, ne? Dass das Drehbuch eigentlich mal ganz gut geschrieben war und plötzlich heißt es, ja, hier, du musst da am Anfang nochmal alles viel genauer erklären oder sowas, ja, und dann schreibt da halt irgendein Redakteur drin rum, bis es halt einfach, naja, okay, so ist, wie wir das jetzt gerade beschrieben haben.
Klar, na gut, das kann natürlich auch sein, ne? Dass bei so einer Produktion, dass dann der Streaming-Anbieter sagt, so, wie... Das, was du gerade gesagt hast, da hat Netflix verlangt, dass irgendwie in der Mitte des Films oder so soll bitte in einem Dialog nochmal der Plot erklärt werden, weil die Leute hängen ja sowieso nur noch am Smartphone.
Ja, ja, so dass man währenddessen halt noch irgendwie E-Mails beantworten kann oder WhatsApp-Nachrichten schreibt und trotzdem mitbekommt, worum es jetzt gleich geht, wenn es losgeht, so ungefähr.
Ja.
Ja, das ist schrecklich. Ich meine, das ist genau das Gegenteil von dem, was früher Hitchcock versucht hat immer. Der hat ja versucht zu verhindern, dass die Leute zu spät in seine Filme reingehen und sowas. Hat
genau.
Er ja dem Kinos geschrieben, hier so sieht's aus. Also wenn da einer erst nach dem Vorspann kommt, dann Türen bitte abschließen.
Genau, ja. Das habe ich letztens auch aufgeschnappt.
Genau.
Dass das damals so war, dass er das so wollte. Und ja, krass, aber vernünftig, ne?
Konsequent. Also verstehe ich auch, weil das ist ja dann ärgerlich, weil sonst müsstest du tatsächlich solche Kniffe machen, ja, weil sonst sind vielleicht die Leute lost. Aber dann erzählst du es halt absichtlich doof, obwohl du es gar nicht müsstest, nur weil halt jemand zu spät gekommen ist oder zu lange noch sich Popcorn gekauft hat.
Ja.
Furchtbar. Na gut. Okay, mal was Positives. Wenn du dir ein Buch oder einen Film wünschen könntest, den es noch nicht gibt, welcher könnte das sein oder was wäre das?
Also da ich ja selber mit meiner Romanserie Inglourious Bitches starke Frauen in der Hauptrolle habe, wünsche ich mir etwas, was ich so als Film noch nicht gesehen habe. Und zwar ganz einfach die Expendables, aber mit Frauen. Mhm. Also holt eine Sigourney Weaver, holt eine Linda Hamilton, alle Frauencharaktere, vielleicht noch hier, jetzt fällt mir der Name nicht ein, die bei Halloween die Babysitterin gespielt hat, ganz bekannte Schauspielerin.
Ja, natürlich jetzt ja auch Oscar-Preisträgerin und
genau.
Das fällt mir trotzdem gerade nicht ein. Ja, genau.
Everyone, Everywhere, All at Once hat so für die Nebenrolle Oscar bekommen, mir fällt der Name nicht da. Aber holt halt so wirklich so Badass-Frauenfiguren aus Film und Fernsehen und macht aus denen eine krasse Truppe, muss ja nicht direkt jede mit dem MG in der Hand da stehen. Man kann ja auch auf andere Art und Weise kämpfen, ne? Aber obwohl, dann wäre es wieder kein Expendables, ne? Aber halt so der Grundgedanke, dass man so Actionhelden zusammenholt und die dann zusammen irgendwie so eine Mission erledigen müssen, aber halt mit allen Action-Frauenfiguren. So, das wäre halt.
Ja.
Michelle Rodriguez gibt's auch noch, genau.
Ja, genau. Also es klingt ganz gut. Es gäbe aber einen riesen Aufschrei wahrscheinlich, ja, weil das halt dann viel zu Vogue und so. Und ich glaube, da würde so gerade so diese ganze 80er Jahre maskuline Fangemeinde dann sagen, muss das denn jetzt sein? Ja,
aber auf die sollte man ja aber auch nicht hören, ne? Also es soll ja. Das ist ja dann im besten Falle, das muss, also ja, muss nicht, weil, ne, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, wenn da Streaming-Anbieter noch mitreden und so und solche Produktionen reden halt immer viele Leute mit, die halt dann leider das Geld geben für so ein Projekt. Aber wir sind ja bei meinem Wunsch und wenn das nach meinem Wunsch produziert werden würde, wäre das feministisch, es wäre antirassistisch, es wäre von Anfang bis Ende komplett durchgewoked, so wie das sein müsste.
Ja.
Damit es gut wird.
Gut. Ja, also das ist dein Wunsch und das ist auch ein legitimer Wunsch. Also genau, akzeptieren wir so und vielleicht passiert es ja irgendwann. Genau. Dann kommen wir doch jetzt mal wirklich zu dir und auch deinen Inglourious Bitches und so. Wie bist denn du überhaupt darauf gekommen?
Inglourious Bitches, ich erzähle erstmal ganz grob, um was es geht, damit man so ein bisschen den Hintergrund begreift. Es geht um drei Elite-Soldatinnen, die werden am D-Day über Südfrankreich abgeworfen, müssen dort eine Geheimwaffe der Nazis finden aber auch ganz skurrile Charaktere wie verrückte Nazi-Wissenschaftler und deren Erfindungen. Und das Ganze ist Action, Abenteuer, jede Menge Humor, aber ganz viel Feminismus und noch mehr Antifaschismus. Und das ist halt wirklich wie so Expendables, Actionfiguren, lustige Missionen, sehr palpig, sehr Tarantino-esque natürlich. logischerweise Inglourious Bitches, Inglourious Bastards, natürlich angelehnt an den Film von Tarantino. Ganz klar, ich bin ja auch ein riesen Tarantino-Fan und alle Filme von ihm mag ich, den einen mehr, den anderen weniger, natürlich. Mhm. Und diese Idee, beziehungsweise diese Tatsache, dass ich da Frauen in der Hauptrolle habe, das war bei meinen Romanen schon immer der Fall. Also ich habe auch bei meinen beiden Fantasy-Romanen, mit denen ich angefangen habe, waren auch zwei Hauptcharaktere und beides waren Frauen. Mhm. Und da, nachdem ich die geschrieben habe, diese Fantasy-Romane, hatte ich irgendwie nimmer so die Lust auf Fantasy und habe dann irgendwann für meine Patreon-Seite, damals habe ich da noch monatlich eine Kurzgeschichte veröffentlicht für die Supporter, und da hatte ich irgendwann die Idee, die ist geboren aus Der Soldat James Ryan, dass eine Handvoll Soldaten im Zweiten Weltkrieg das Grab einer Hexe finden muss in Deutschland. Mhm. Und sie müssen dieses Hexengrab finden vor den Nazis, weil wenn die Nazis dieses Grab vor den Alliierten finden, dann haben sie aufgrund der okkulten Macht, die in dem Grab verborgen ist, haben sie die Weltherrschaft. Und mir hat das gefallen, mir das diese Idee sehr gefallen, so dieses Zweite Weltkriegssetting, aber verbunden mit Fantasy und Okkultem. Und dann hatte ich irgendwann die Idee aus dieser Kurzgeschichte, weil mir das so gut gefallen hat, diese Idee, habe ich mir gesagt, so okay, komm, ich habe Bock drauf, aus dieser Kurzgeschichte einen Roman zu schreiben, also wirklich was Längeres. Und dann halt hingesetzt, mir überlegt, ne, das muss ja dann ganz, ist ja, Roman ist ja schon ein sehr großer Unterschied zu einer Kurzgeschichte, ich muss das Ganze größer aufziehen, wie mache ich das, halt so ein paar Tage überlegt, Notizen gemacht, wie man das so macht, bisschen recherchiert, Inglourious Basterds auch nochmal geguckt, und irgendwann war ich dann an dem Punkt, das ist bei mir auch schon relativ früh, wo ich eine Idee darauf abklopfe, wie kann ich die denn bewerben? Wie kann ich dafür denn Marketing machen? Wie einzigartig ist die Idee auch? Ist sie einzigartig genug, dass es nicht wieder irgendeine x-beliebige Kriegsgeschichte ist? Ne? Also aus dem Gedanken, mit dem Gedanken habe ich dann so ein bisschen weitergearbeitet und hab dann, irgendwann kam dann der Gedanke, wo ich sehr schmunzeln musste. Ja, wie wäre es, wenn ich aus den Soldaten Frauen mache? Wenn es einfach weibliche, also Soldatinnen sind, das wäre schon mal was Einzigartiges. Und da musste ich halt wirklich lachen, weil vorher waren es Männer und dann war der erste Gedanke, den ich hatte, ich mache so wie eigentlich immer, die Hauptcharaktere sind Frauen. Mhm. Und das fand ich cool, weil da war dann direkt der Gedanke, okay, das wird dann definitiv was Feministisches, wo ich auch direkt Bock drauf hatte. Antifaschistisch war es sowieso schon, weil es geht ja gegen die Nazis. Und das war für mich dann der Gedanke, wo ich gesagt habe, so, das ist cool, das ist einzigartig, das ist unique. Ich kann das als feministisch vermarkten, ich kann das als antifaschistisch vermarkten. Was ich beides, also beide Bewegungen mag ich sowieso, also unterstütze ich sowieso. Ne? Das hat sich dann einfach verbunden mit dem, was ich jetzt noch gerne schreiben würde, quasi mit meiner eigenen Haltung. Mhm. Und dann kam dann halt irgendwann der Gedanke, okay, ich will das aber, ich fand irgendwie so 5, 6 Soldatinnen, das war mir irgendwie zu viele Hauptcharaktere. Das mag ich auch nicht so. Das ist auch, finde ich, also für mich persönlich, ich finde das auch schwieriger zu schreiben. Und da bin ich dann zu der Idee gekommen, okay, dann werden es nur 3 Frauen und es wird halt so eine Elite-Einheit, die halt im Verborgenen arbeitet, was dann halt auch nochmal für Spannung sorgt und kann mich dann aber dafür komplett auf diese drei Hauptfiguren konzentrieren. Mhm. Und dann habe ich mit einem Autorenkollegen, mit dem geschätzten Herrn Andreas Hagemann, haben wir damals gab es Skype noch, mit dem habe ich regelmäßig geskypt und wir quatschen halt immer so ein bisschen über Ideen, an was wir gerade arbeiten und so. Dann habe ich ihm das so erzählt und so, ja, habe jetzt die und die Idee, ne, mit Frauen in der Hauptrolle, Soldaten gegen Nazis. Ja, gestern habe ich zur Recherche nochmal Inglourious Basterds geguckt und so. Und dann macht er so knallhart, ja, Benjamin, dann muss dein Buch aber eigentlich Inglourious Bitches heißen, ne? Mhm. Und dann gucke ich ihn an und sage zu ihm, ich hasse dich. Ich hasse dich gerade so sehr. Warum bin ich nicht auf diese so extrem naheliegende Idee gekommen, das so zu nennen? Mhm. Und ja, also der Name ist von ihm. Also er hat mich auf den Titel gebracht und seitdem heißt diese Romanserie Inglourious Bitches. Und auch da wieder habe ich direkt gesehen, dass der Marketing-Aspekt, wenn auf dem Buch Groß Bitches steht, da gucken die Leute zweimal hin, nicht nur einmal. Mhm. Und das ist schon mal viel wert.
Also das heißt, du hast ja im Prinzip auch wirklich deine Buchreihe geschrieben, so ein bisschen so wie meine Frage nach deinem, was könnte dein Lieblings, was wäre ein Film, den du gerne sehen wollen würdest? Das wäre quasi ein Buch, was du auch gerne lesen wollen würdest. Also du hast ja da quasi so dein eigenes Projekt geschrieben quasi. Ja, genau.
Genau, also wie ich vorhin schon erzählt habe, ne, bei Die Prinzessinnen, wenn ich irgendwo auf einer Messe, wie zum Beispiel, wo wir uns kennengelernt haben, auf dem Buchhorn, wenn da ein Stand gewesen wäre mit diesen Büchern, also wirklich jemand anderes hat das geschrieben, Paralleluniversum, jemand hat die Romanserie geschrieben, ist da auf einer Messe, ich komme dahin als Besucher, sehe den Stand, ich hätte den komplett leer gekauft. Also ich hätte direkt alle Bücher gekauft, weil ich die Idee so geil finde. Ich sage das jetzt mal so unbescheiden, ich finde die Idee so geil und habe da auch immer noch so viel Spaß dran zu schreiben. Ich meine, nicht umsonst werden das 18 Bände. Also ich schreibe da Minimum bis 2030 an dieser Serie als Hauptprojekt.
Das hast du dir jetzt vorgenommen. Aber du bist jetzt gerade bei welchem Band? Also wo bist du gerade aktuell?
Nach unserer Aufzeichnung arbeite ich am Plot von Band 9.
Okay. Also genau. Du hast dir wirklich vorgenommen, das ziehst du durch. Das begleitet dich, ich sag mal, dein Leben lang. Oder halbes Leben
jo,
lang.
Also, ja, also ein Großteil meiner Autorenkarriere werde ich daran arbeiten. Jo.
Ja, okay.
Aber das ist, also ich verliere da auch nicht den Spaß dran. Ich habe da jetzt die ersten drei Bände habe ich veröffentlicht, ich glaube 2021. Ja. Und ich habe immer noch extrem viel Spaß dran, da zu plotten, mir Stories zu überlegen. Ich habe mir irgendwann selber diesen Rahmen gesetzt auf 18 Bände. Mhm. Also ich veröffentliche ja auch immer drei Bände in einer Staffel, in so einem Schmucksammelband, den ich dann auch selber drucken lasse, in Druck gebe. Es werden quasi 6 Staffeln zu je 3 Bänden. Und ich habe mir irgendwann selber diese Grenze gesetzt, damit ich quasi, ich vergleiche das immer mit so einem Bild, mit einem Bilderrahmen. Ich habe quasi diese Grenze, innerhalb dieser Grenze kann ich machen, was ich will. Aber ich muss halt gucken, dass, jetzt salopp gesagt, im 18. Band das alles ein würdiges Finale bekommt. Ich will nicht hingehen und das als offene Serie machen, die dann jahrelang so dahin dümpelt und Dinge auftue, Handlungen aufmache, die ich nie irgendwann beenden kann, weil das alles zu viele lose Fäden sind, sondern ich habe mir irgendwann bewusst diese Grenze gesetzt, damit ich selber weiß, in welchem Rahmen ich mich bewegen kann, um das Ganze auch gut zu machen, gut zu erzählen und auch zu einem guten und würdigen Finale zu bringen.
Was ist denn so dein Workflow? Also wann arbeitest du, wie lange immer am Stück? Wie schreibst du? Erzähl mal kurz, was so dein Vorgehen ist, wie du so ein Buch fertigstellst.
Mein Workflow ist eigentlich jetzt normaler Arbeitstag. Also ich habe ja noch einen Vollzeitjob. Ich komme dann nachmittags heim. Und wenn ich sonst nichts zu tun habe, also so Sachen wie ich muss noch einkaufen gehen oder whatever, setze ich mich eigentlich, nachdem ich heimgekommen bin, sofort an den Computer und arbeite dann mindestens eine Stunde an dem Projekt. Also das kann dann alles Mögliche sein, weiterarbeiten am Plot, Erstfassung schreiben, Überarbeitung, Recherche, irgendwas in der Art. Also mindestens eine Stunde, manchmal auch oder oft auch länger, je nachdem, was halt noch an dem Tag irgendwie ansteht, an Hausarbeit oder Kram. Ne?
Das Leben gibt es ja auch noch, ja, genau.
Genau.
Ja.
Und ja, also ich bin auch ein krasser Plotter. Also ich plane, das ist bei mir der längste Arbeitsschritt, ich plane ein Buch von Anfang bis Ende, jedes Kapitel einzeln. Ich habe quasi grob für jedes Kapitel eine DIN A4-Seite, wo das kurz zusammengefasst ist, inklusive auch an welchem Tag, welche Uhrzeit, welche Charaktere. Ich schreibe mir sogar pro Kapitel auf, was haben meine Hauptfiguren im Inventar? Also was haben sie dabei? Oder was dann auch, keine Ahnung, mitten im Kapitel, eine meiner Hauptcharaktere verliert ihre Maschinenpistole, findet aber ein Messer. Das schreibe ich dann quasi in der Inventarliste auch genauso auf. Verliert Maschinenpistole, findet Messer. Damit ich später in der Überarbeitung oder wenn ich auch, das hatte ich jetzt gerade erst den Fall, wenn ich im Nachgang irgendwie Kapitel löschen oder dazufügen muss, dass mir da keine Logikfehler passieren. Dass wenn da ein Kapitel dazukommt und sie hat plötzlich ihre Maschinenpistole wieder, das ist halt ein Logikfehler, weil sie davor das halt verloren hat. Und damit ich da den Überblick habe, mache ich auch immer eine Inventarliste. Also auf dem Level plane ich jedes Buch. Aber wenn der Plot dann steht und ich sehe, okay, das ergibt alles Sinn, Anfang, Mitte, Ende, das ist eine logische Abfolge. Vor allem, jedes Kapitel hat auch seine Daseinsberechtigung. Es gibt keine Kapitel, wo ich sagen könnte, das kann ich auch streichen. Wenn ich das sagen kann, dann streiche ich das auch. Guck dann natürlich auch immer im Kapitel, okay, gab es da Informationen, die wichtig sind, die ich dann woanders einfach hinpacken muss. Klopfe dann den Plot danach ab und kann dann quasi grob schon erkennen, ist das eine Geschichte, die ich erzählen will? Also ist auch spannend genug? Hat sie genug Plot-Twists? Lustige Momente? Stimmt es auch so ein bisschen vom Pacing her? Also ich habe jetzt zum Beispiel beim Plotten gemerkt, okay, ich habe jetzt Ideen für 3 Action-Szenen. Also irgendwie 3-mal, wo meine Inglourious Bitches irgendwo hinkommen und sie müssen irgendwie kämpfen. Also Schießerei, Nahkampf, whatever. Sowas prüfe ich dann auch, ne? Weil ich kann nicht 38 Kapitel erzählen und 38 Kapitel ist immer Schießerei und keine ruhigen Momente. So, ne? Das geht ja auch nicht. Das ist ja genauso langweilig wie das Gegenteil. Und das klopfe ich dann auch immer noch ab. Und der Vorteil ist auch, wenn ich so einen fertigen Plot habe, ich könnte den auch ohne Probleme einem Autorenkollegen schicken und sagen, ey, liest doch mal diese 30 Seiten und sag mir, ob das gut ist. Jetzt mal salopp gesagt. Also früher habe ich das noch gemacht, heute sage ich jetzt mal selbstbewusst, brauche ich das nimmer. Ist aber auch ein Vorteil, wenn man halt so krass plant. Und wenn es halt eine Serie ist mit 18 Bänden, dann ist es auch von Vorteil, wenn ich den 18. Band plotte, dass ich mir immer den Plot nehmen kann von Band 5, um da nochmal was nachzugucken, statt das komplette Buch zu lesen. Und ja, also wenn ich dann nach Monaten diesen Plot fertig habe, setze ich mich hin, fange mit der Erstfassung an und dafür ist diese Erstfassung dann aber auch innerhalb von 2 bis 3 Wochen auf dem Papier. Also da bin ich dann super, super schnell. Und ja, nach der Erstfassung dann halt Überarbeitungsrunden, im Idealfall 2 Stück. Und danach dann geht die Story ins Korrektorat, kommt dann irgendwann zurück, ich arbeite das ein. Und ja, dann ist die Story fertig und sie kann veröffentlicht werden.
Wer liest denn deine Bücher? Also du hast gesagt, feministisch, antifaschistisch. Was ist denn so dein Publikum? Sind das auch Frauen tatsächlich?
Also ich würde mein Publikum am ehesten immer beschreiben als linksgrün versiffte Büchermäuse. Also
okay, das kann ja erstmal eine ganze Menge sein. Ja,
ja, aber das ist so, glaube ich, der gemeinsame Nenner. Also ich würde auch nicht behaupten, tatsächlich nach meinen Erfahrungen, dass nur Frauen meine Bücher lesen. Mhm. Ich würde schon definitiv sagen, dass meine Frauen die Hauptzielgruppe sind, das definitiv. Mhm. Weil ich ja gerade durch das Feminismus halt schon Frauen anspreche, ne? Und Frauen, die zu Recht wütend sind auf das Patriarchat, dass die halt in meinen Büchern so eine Art Eskapismus oder, ja, wie soll ich sagen, dass sie sich gesehen fühlen vielleicht, ne? Dass sie sehen, okay, mhm, das ist eine Serie, die ist feministisch, die kämpft quasi dagegen an in ihren Geschichten. Und deshalb würde ich schon sagen, Frauen Hauptzielgruppe. Und ansonsten, ja, also ich habe auch ganz viele Männer, auch jüngere Männer, die an meinen Bücherständen, wenn ich wie auf dem Buchhorn einen Büchertisch habe, die Bücher kaufen, ne? Die erste Staffel oder gleich auch die erste und die zweite. Und ja, also das ist, aufs Geschlecht will ich da nichts irgendwie reduzieren. Okay. Deshalb, ja, eigentlich zusammengefasst, linksgrün versiffte Büchermäuse. Und ich glaube halt, die Männer oder die Jungs, die das lesen, die haben dann vielleicht, die sehen dann vielleicht auch eher die Schusswaffen, die meine Damen in den Händen halten oder den Panzer, der da im Hintergrund ist. Und die haben aber auch trotzdem halt Bock auf Frauencharaktere, halt auf sowas wie die Expendables, ne, lockere Sprüche, lustige Dialoge, palpige Action, verrückte Charaktere und so. Das ist ja universell, ne? Das macht mir ja auch Spaß und ich bin ja auch ein Mann. Ja. Und von daher.
Soll möglich sein, ja, genau.
Es soll möglich sein. Ja. Von daher greife ich da dann auch, ist das schon breiter gefächert, meine Leserschaft, ja.
Ja. Du hast auch eine kleine Kostprobe aus deinem Buch vorbereitet, glaube ich.
Genau.
Was hast du da? Was könntest du uns einmal präsentieren?
Das ist eine kurze Stelle aus dem ersten Band. Das ist das zweite Kapitel aus dem ersten Band. Soll ich einfach mal starten?
Ja, mach.
Okay. Gerne. 7. Juni 1944, 0.26 Uhr, irgendwo über Südfrankreich. Das Dröhnen, der sich ändernde Luftdruck beim Abheben und die Schwerelosigkeit bei Turbulenzen. Die Kotztüte war bereits in ihren Händen. Nur eine Frage der Zeit, bis sie zum Einsatz kommen würde. Und das traf auch auf Mary selbst zu. Immerhin gaben ihr die Gurte etwas Sicherheit. Ähnlich festgeschnallt waren auch ihre beiden Kolleginnen, die ihr schräg gegenüber saßen. Ebenfalls in voller Montur und bereit für das, was kommen sollte. Ohne Vorwarnung erbrach sich Lynx mit einem ordentlichen Schwall auf ihre Stiefel. Vornübergebeugt stöhnte sie und wartete, ob es einen Nachschlag geben würde. Sie war mit ihren knappen 1,60 Meter einen ganzen Kopf kürzer als Mary, aber, wie Lynx immer zu sagen pflegte, bot sie damit weniger Angriffsfläche. Und je häufiger der Feind daneben schlug, desto größere Chancen hatte sie selbst, einen Treffer zu landen. Außerdem war sie unglaublich schnell und biegsam. Mary ging jede Wette ein, dass sie sich sogar in ein Bazooka-Rohr zwängen könnte, wenn es darauf ankäme. Was Lynx definitiv hatte, Selbstbewusstsein. Sie kombinierte ihr auf der linken Seite entstelltes Gesicht allen Ernstes mit einer Kurzhaarfrisur.
mutig. Die Narben hatte sie durch einen Hausbrand, bei dem sie im Alter von 7 Jahren ihre gesamte Familie verloren hatte. Was danach gefolgt war, klang fast wie die Entstehungsgeschichte eines Superschurken. Sie war in verschiedenen Waisenhäusern gelandet und dort unterrichtet worden. Was sich bei ihr festgesetzt hatte, waren 3 Dinge. Wie es sich anfühlte, von allen gehasst zu werden, wie man Schläge einsteckte und, leider erst etwas später, wie man Schläge austeilte. Die Brandnarben sahen furchtbar aus. An der Stelle, wo einmal ihr Ohr gewesen sein musste, gab es jetzt ein kleines dunkles Loch. Mary schämte sich für den Gedanken, doch am ehesten passte der Vergleich mit einem Schließmuskel. Doch der hatte es in sich. Wie durch ein Wunder hatte Lynx eine Art Supergehör. Damit würde sie es wahrscheinlich hören, wenn Hitler persönlich in Berlin einen fahren lassen würde. »Hier, nimm die«, sagte Mauf und reichte Lynx einen Kotzbeutel. »Sag Bescheid, wenn du ein Taschentuch brauchst.« Mauf, oder wie man sie noch nannte, die brasilianische Brechstange. Bleiben wir bei ihrem offiziellen Spitznamen, Mauf. Warum sie so hieß? Natürlich wegen ihrer großen Klappe. Und hinter der steckte so einiges. Sie beherrschte brasilianisches Jiu-Jitsu. Normales Jiu-Jitsu wäre schon beeindruckend genug gewesen, aber sie war der Typ Frau, der immer einen draufsetzen musste. Sie benutzte dafür sogar eine spezielle Waffe. Ein hölzerner Tonfa. Eigentlich ein Schlagstock mit seitlichem Griff, aber in ihren Händen sowas wie eine dritte Faust. Und warum eine Frau aus Brasilien mit dem Spitznamen Mouth einen außerordentlich guten Geruchssinn besaß, war eines der vielen Rätsel dieses Planeten, die wohl niemals gelüftet werden. Doch es stimmte. Sie würde es wahrscheinlich riechen, wenn Hitler persönlich in Berlin einen fahren lassen würde. Ende.
Ja, sehr schön. Genau, also wenn ihr da jetzt mehr davon hören wollt oder lesen wollt, dann hast du auch für meine HörerInnen ein Buch zur Verlosung mitgebracht, richtig?
Korrekt, nämlich genau diesen ersten Band, wo ich gerade vorgelesen habe, als Taschenbuch. Den würde ich gerne verlosen.
Ja, okay, wunderbar. Also alles, was du oder ihr da draußen dafür tun müsst, ist meinen Newsletter zu abonnieren. Da hole ich euch nämlich quasi zu meinem Newsletter dazu, damit wir so ein bisschen uns von den Algorithmen lösen. Das hast du, glaube ich, auch auf deiner Webseite geschrieben als Argument für einen Newsletter. Ja. Ne?
Ich wollte gerade sagen, das ist eine sehr gute Entscheidung.
Weil Instagram ist halt nun mal nicht alles. Ja, auch wenn ich das gerade versuche, sehr viel zu bespielen. Es ist immer doch, man bleibt wirklich bei den Leuten, wenn man sich halt mal den Newsletter holt.
Genau.
Weil man weiß ja nie, was mal, ob es Instagram nächstes Jahr noch gibt und oder ob man das
oder aus, wie.
Oder wie, oder ob man es aus politischen Gründen vielleicht dann doch irgendwann mal abmeldet. Oder ob einem überhaupt die Sachen angezeigt werden, die einen interessieren. Das ist ja auch immer so, man weiß ja nicht, was der Algorithmus da so genau tut gerade.
Ja, also viele meiner Kollegen und Kolleginnen sind mittlerweile auch frustriert. Von Instagram.
Ja, genau. Das ist auch anstrengend, genau. Also das sehe ich so. Also deswegen holt euch meinen Newsletter und da schreibe ich euch dann rein. Der kommt eh nur einmal im Monat und dann schreibe ich euch rein, wie ihr das Ding kriegt. Und dann habt ihr wahrscheinlich eine Chance, das Buch zugeschickt zu bekommen.
Genau.
Und ansonsten kann man es sich natürlich auch kaufen und die Links gibt es natürlich auch alle in den Shownotes.
Genau. Genau. Sehr gut.
Okay, dann kommen wir jetzt zum Deep Talk. Was war so der Moment deiner Schreibkarriere, wo du sagtest, das war jetzt nix? Also so, wo du sagst, irgendwie das war der schlimmste Moment, ein peinlicher Moment, irgendwas, wo du dachtest, oh je.
Also das ist mir gerade erst gestern passiert tatsächlich.
Oh.
Und ich habe auch gerade kurz überlegt, ob ich es wirklich erzählen soll, weil es doch sehr unangenehm ist. Aber ist jetzt auch egal. Ich halte es auch, also ich nenne keine Namen. Ich erzähle es so ein bisschen verdeckt. Aber ich habe es geschafft. Wir haben uns ja auf dem Buchhorn kennengelernt. Ne? Ich gehe ja auch öfter auf Messen. Ich habe es geschafft,
bei der für mich wichtigsten Veranstaltung des Jahres die Gebühr nicht rechtzeitig zu überweisen, sodass mir der Standplatz gestern storniert wurde. Mhm. Und die Stornierung war, also ich habe dann noch zurückgeschrieben, gesagt, ey, ich überweise das jetzt, ich habe es vergessen, habe das Geld überwiesen. Die Antwort kam, Stornierung ist durch, Platz ist vergeben, ich überweise dir das Geld zurück. Und das war gestern, so, das ist jetzt auch das Prägnanteste. Was anderes ist mir jetzt zu der Frage auch tatsächlich gar eingefallen. Mhm. Aber das hat mir gestern den kompletten Tag versaut und das drückt mir auch heute immer noch auf die Stimmung.
Ja.
Das, und es ist mir auch, das ist mir tatsächlich auch peinlich, weil das sowas, das ist auch sowas Dummes. Also, ne, es ist ja nicht so, dass ich das Geld nicht gehabt hätte zu dem Zeitpunkt, als die Rechnung kam. Mhm. Und mir ist es ist halt die für mich wichtigste Veranstaltung. Ich habe es einfach verpeilt, weil das ist halt das Gefährliche, wenn du in deinem Kopf etwas als erledigt abgehakt hast, dann ist es für dich halt erledigt. Und wenn dich dann halt keiner mehr dran erinnert, dass das noch nicht erledigt ist, dann machst du halt nichts mehr. Und dann, ja, ist jetzt so, wie es ist. Ich muss damit leben. Ich bin jetzt auf einer Nachrückerliste, die wahrscheinlich so lang ist, dass ich, also ich gehe nicht davon aus, dass ich da auf der Veranstaltung jetzt noch einen Platz kriege und muss damit jetzt leben bis zum Ende dieser Veranstaltung. Und ja, ich weiß noch nicht, ob ich überhaupt auf diese Veranstaltung gehe als Besucher, weil wenn ich dann halt in diese Bücherabteilung gehe, muss ich halt an jedem Stand, jeden, den ich kenne, muss ich immer, wahrscheinlich immer die Frage mir anhören müssen, hä, Benjamin, wieso hast du keinen Stand hier? Ja, ich weiß noch nicht, ob ich darauf Bock habe.
Ja, das kann ich durchaus nachvollziehen. Ich hoffe, es ist eine Veranstaltung, die wenigstens nächstes Jahr wieder stattfindet.
Ich gehe mal davon aus, ja. Ja, aber trotzdem, ne, das ist für mich, also die, auch von den Verkäufen her, die wichtigste Veranstaltung des Jahres. Und weil ich einfach vergessen habe, den Betrag zu überweisen, ist der Platz jetzt weg. Ne?
Okay.
Das ist ja vor allem so dieses über sich selber ärgern. Also das in dem Fall ist es ja wirklich so. Ich ärgere mich am meisten über mich selbst. Ne?
Ja.
Das ist halt, boah, ja.
Gut, da kommen wir auch direkt zur nächsten Frage.
Okay.
Welchen Tipp hättest du gerne früher bekommen? Oder was hättest du gerne früher gewusst? Also vielleicht, wenn du in die Zeit zurückreisen würdest, ja genau, was für einen Tipp gibst du dir dann da?
Ich gebe mir den Tipp, Rechnungen von Veranstaltungen sofort bezahlen, wenn sie in Postfach sind. Den Tipp gebe ich mir selbst.
Es kann so einfach sein, ja, genau.
Aber ich glaube, ich habe noch eine etwas, also die Antwort war auch schon ernst, aber noch eine etwas andere Antwort darauf. Mhm. Ich glaube, was ich auch immer mitgebe an Leute, die anfangen mit dem Schreiben, die logischerweise, war ich ja auch, immer noch so ein bisschen verunsichert sind, was sie schreiben sollen. Weil das ist halt immer so das Ding. Als Mensch will man Bestätigung, Anerkennung, man will Erfolg, man will, salopp gesagt, jetzt mal ganz frei Schnauze, man will viele Follower, man will viele Bücher verkaufen, man will beim größten Publikumsverlag landen, man will immer das Beste für sich und seine Bücher. Und dann kommt man natürlich an den Punkt, wenn man sich die Frage stellt, was schreibe ich denn oder was will ich für Bücher schreiben, dann irgendwann vielleicht auch notgedrungen an den Punkt, okay, ich will bei dem größten Publikumsverlag landen, was wollen die denn für Bücher? Und dann guckt man sich an, was da für Bücher erscheinen und dann setzt man sich hin und schreibt auf Teufel komm raus ein Buch, das so ist wie diese Bücher. Mhm. Einfach weil man quasi diese Bestätigung oder diesen Erfolg halt irgendwie höher stellt als das, was man vielleicht eigentlich schreiben will. Also diese Gedanken hatte ich auch immer wieder. Also ich sag das jetzt auch, das ist mir auch überhaupt nicht peinlich. Auch ich habe mal einen Plot angefangen mit einer Liebesgeschichte. Mädchen verliebt sich in Footballstar
Oder Mädchen verliebt sich in einen Hockeystar. Mhm. Halt irgendwie sowas, alleine von dem Gedanken her, okay, ich schreibe jetzt etwas, womit ich mir den und den Erfolg erhoffe. Weil es gibt ja ganz viele Beweise da draußen, dass Leute das kaufen, wie bekloppt. Mhm. Nur bei mir war das dann so, es ist bei dieser Idee oder bei diesem einen Tag Arbeit ist es geblieben, weil ich direkt am zweiten Tag schon gemerkt habe, ich hab sowas von keinen Bock da drauf. Das ist gar nicht mein Ding. Und mein Rat ist tatsächlich, weil ne, andere Seite der Medaille ist, ich schreibe in Glorious Bitches bis ins Jahr 2030. Das ist halt das, was dann passiert, wenn ich merke, ich will das schreiben, ich habe da so viel Bock drauf, ich bin da mit Überzeugung dahinter. Antifaschismus, Feminismus ist auch das, was die Welt im Moment braucht, ganz, ganz dringend. Das ist dann halt wieder die andere Seite. Das ist das, was ich schreiben will. Da bleibe ich dran. Und dann auch 10 Jahre oder länger. Mhm. Und mein Rat ist tatsächlich, im Idealfall, das ist so der Sweet Spot, im Idealfall findet man etwas, wo, wenn man sich ehrlich fragt, was will ich schreiben, dann notiert man sich das. Im Idealfall ist das natürlich auch etwas, was irgendwie am Markt schon bekannt ist, einem Genre zugeordnet werden kann, wo es schon eine gewisse Leserschaft, Leserinnen gibt. Das ist so der Sweet Spot. Aber man sollte auf gar keinen Fall etwas schreiben, nur weil der Markt das verlangt. Bei mir ist es zum Beispiel so, in Glorious Bitches, wenn eine Buchhändlerin mein Buch in der Hand hätte und müsste das einem Regal zuordnen, die Frau würde verzweifeln, weil das auch nicht eindeutig einem Genre zugeordnet werden kann. Mhm. Und diese Einzigartigkeit, die kann man als Nachteil sehen, aber auch als Vorteil sehen. Also ich mache damit Marketing mit diesem Nachteil. Ich sage ganz offen, auf Buchmessen, die Leute, die zu mir kommen, ich sage ganz offen, das Buch gibt es nicht im normalen Handel. Also diese Schmucksammelbände, sage ich jetzt mal. Ne? Diese Einzelbände gibt es auch auf Amazon, sage ich auch ganz ehrlich. Und diese Schmucksammelbände, sage ich immer, das gibt es nicht im normalen Handel, nur bei mir am Tisch. Das ist was komplett Einzigartiges. Ich erzähle dann auch, wie ich anfangs erzählt habe, so grob, um was es geht. Und ich nutze quasi diesen Nachteil in Anführungszeichen zu meinem Vorteil und vermarkte die Einzigartigkeit damit. Und ich feiere auch diese Einzigartigkeit und ich lebe das auch aus, dass ich bewusst sagen kann, ihr findet nichts, was so ähnlich ist wie in Glorious Bitches. Außer jetzt natürlich die Prinzessinnen von Christian Entriss. Ne? Aber das ist schon wieder ganz klar Fantasy. Mhm. Und seht das nicht als Nachteil, wenn ihr irgendetwas schreibt, was sich ganz klar von der Masse abhebt, sondern nutzt das als euren Vorteil. Das ist ein Tipp, der kann einem sehr viel Zeit, sehr viel Geld und auch sehr viel Frust ersparen. Mhm. Ja, okay.
Ja, das ist ein guter Tipp auf jeden Fall. Ich habe ja auch in deiner Ankündigung, als ich dich vorgestellt habe, von Dämonen und Werwölfen und so solchen Sachen erzählt. Du hast ja auch Sachen aus dem fantastischen Bereich geschrieben.
Genau.
Aber jetzt mit den Inglourious Bitches, da hast du quasi so jetzt wirklich dein Zuhause gefunden? Oder würdest du irgendwann dazu zurückkehren und vielleicht auch doch wieder was Fantastisches machen?
Also wie man vielleicht gerade in meiner Lesestelle gemerkt hat, meine 3 Inglourious Bitches haben alle jeweils eine besondere Fähigkeit. Also die eine kann besonders gut hören, die andere kann besonders gut riechen und Mary ist besonders widerstandsfähig. Also sie ist auch 7-fache Mutter, wird von Mouth auch immer scherzhaft Schneewittchen genannt, wegen der 7 Zwerge. Mhm. Und Mary ist quasi so wie Bruce Willis in Unbreakable. Und die 3 stammen quasi entfernt von Hexen ab. Ne, da sind wir wieder bei der Idee von der Kurzgeschichte. Die Soldaten müssen ein Hexengrab finden. Und alle drei stammen ganz, ganz entfernt von Hexen ab und haben deshalb nur noch eine Fähigkeit, die besonders ausgeprägt ist. Weil ich wollte die drei auch nicht zu absolut krassen Superheldinnen machen, weil dann wird's wieder langweilig. Ne, wenn da einer ankommt und mäht alle Nazis mit ihrem Laserblick weg, ist ja dann auch nicht besonders spannend. Also ich wollte das ein bisschen reduzieren.
Okay, also da habe, ist was Fantastisches drin halt.
Es gibt Fantasy-Elemente. Es gibt auch einen Dämonenpanzer namens Jürgen im zweiten Band. Und alleine, damit ich halt so verrückte Ideen da einbauen kann und da auch so ein bisschen mich austoben kann kreativ, sind da auch ganz viele fantastische Elemente mit drin, weil ich das an der Fantastik halt auch so mag. Weil man damit halt auch die Leute überraschen kann im positiven Sinne, ne, mit Kreaturen, mit Ideen, Konzepten, Dämonen und so. Das finde ich immer ganz cool. Und deshalb auch in Inglourious Bitches auch Fantasy-Elemente, genau.
Ja, jetzt hast du ja schon so ein paar Tipps gegeben, überhaupt zum Schreiben an sich. Du hast aber auch relativ erfolgreich Crowdfunding-Kampagnen schon hinter dich gebracht, auch für deine Bücher.
Genau.
Vielleicht hast du da auch da so einen Tipp. Was hast du da draus gelernt aus dieser Arbeit einer Crowdfunding-Kampagne?
Also ich habe bisher vier Crowdfunding-Kampagnen gemacht. Alle vier waren auch erfolgreich. Ich überlege gerade, ich glaube, ich habe immer, also für meine beiden Fantasy-Romane, Band 1 und Band 2 von Blut gegen Blut, habe ich jeweils eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und dann auch zwei Stück für Inglourious Bitches. Und ja, Tipps, also wir könnten darüber tatsächlich noch wahrscheinlich zwei Stunden quatschen. Jetzt die größten Tipps wären, kalkuliert sehr gründlich genau die Summe, die ihr braucht bei eurer Kampagne. Weil je höher die Summe ist, desto weiter weg ist natürlich das Ziel. Na, desto mehr Supporter muss man aktivieren, die halt auch Geld da lassen. Und das ist halt somit das Schwierigste, dass Leute dir ihr Geld geben. Das ist so das mit das höchste der Gefühle, was man von den Leuten so mehr oder weniger verlangen kann. Das ist wichtig, die Kalkulation. Vor allem, dass man sich halt auch nicht kalkuliert. Das ist mir natürlich auch passiert, gerade bei den ersten Kampagnen. Dass man halt merkt am Ende, okay, meine Kosten sind jetzt doch sehr viel höher als die Summe, die ich eingenommen habe. Das sollte man auch vermeiden. Ansonsten sich auch im Vorhinein das komplette Marketing am besten vorplanen, dass man genau weiß, okay, man hat jetzt eine Kooperation mit dem und dem BookTalker, mit der und der BookTuberin auf YouTube. Also man sollte sich da auch quasi andere ins Boot holen, die selber auch nochmal eine gewisse Reichweite haben, einfach damit man aus der eigenen Reichweite, die ja immer irgendwie begrenzt ist, aus dieser Reichweite rauskommt, um mehr Leute zu erreichen, damit von diesen Leuten nochmal mehr Leute dazukommen, die einen finanziell dann auch unterstützen. Und ja, halt solche Kooperationen suchen, das alles vorplanen, dass man quasi, sobald diese Kampagne anfängt, die im Idealfall 4 oder 5 Wochen dauert, dass man in dieser Zeit quasi in Anführungszeichen nur noch ein Programm abspielt, das alles im Vorhinein schon vorgeplant und getaktet ist, damit man nämlich, auch wichtiger Punkt, innerhalb von der Zeit, in der die Kampagne läuft, wo die Leute ihr Geld da lassen können, dass man innerhalb dieser Zeit genug Material hat, um möglichst jeden Tag den Leuten zu sagen, geht bitte auf die Crowdfunding-Kampagne, bitte lasst euer Geld da, ohne quasi das jeden Tag zu wiederholen, aber ohne, dass man sich wiederholt. Quasi kreative Wege findet, über Videos, über lustige Videos, über Postings, lustige Sprüche, whatever, dass man die Leute immer wieder dran erinnert, meine Crowdfunding-Kampagne läuft noch, bitte geht auf die Seite, unterstützt mich.
ohne die Leute halt zu nerven, ohne sich ständig zu wiederholen. Und wie du schon gesagt hast, das ist verdammt viel Arbeit. Und ich glaube, mittlerweile ist es auch in vielen Köpfen auch schon angekommen, dass das Geld, das man mit einer Crowdfunding-Kampagne verdient hat, kein leicht verdientes Geld ist.
Ja.
Ich sage auch tatsächlich ganz ehrlich, ich glaube, das Geld, was man da am Ende bekommt, wenn man sich einen Teilzeitjob oder so nehmen würde oder irgendwo noch irgendwie jobben gehen würde, ich würde, also kommt auch immer auf die Kampagne an, ne, wie aufwendig man das alles macht. Aber ich hatte Kampagnen, wo ich wirklich das Gefühl hatte, ey, wenn ich einen Teilzeitjob irgendwie genommen hätte oder einen Minijob oder whatever, dann hätte ich irgendwie in der Zeit das Gleichgeld irgendwie eingenommen. Ne? Also so diese Relation von Arbeit zu dem, was genau finanziell halt zurückkommt. Ne? Aber bei Crowdfunding darf man auch nie vergessen, das hat auch einen extremen Marketing-Effekt so in der Zeit. Also man wird dadurch auch nochmal ein Stück bekannter, man wird anderen Leuten vorgeschlagen oder kommt in neue Köpfe. Das sollte man auch nicht unter den Tisch kehren, diesen Marketing-Effekt. Aber man macht das Ganze natürlich, um sein Projekt zu finanzieren. Also geht es vorrangig natürlich ums Geld. Und ja, das sind jetzt so die wirklich die Basic-Haupttipps, wo jeder irgendwie ganz schnell in die Falle tappt, weil man da irgendwie nicht so drüber nachdenkt.
Das ist immer gut. Vorher. Ja, genau. Ja, okay, wunderbar. Genau, ich habe auch noch einen Tipp, weil ich ja auch eine Crowdfunding-Kampagne schon gemacht habe. Mein Tipp ist, macht sie nicht zu früh. Ich habe tatsächlich Ewigkeiten gebraucht, bis ich tatsächlich meine Supporter, bis die dann ihre Dankeschöns auch erhalten haben, weil tatsächlich dann die Fertigstellung des Projektes halt sich endlos hingezogen hat. Das würde ich jetzt dieses Mal tatsächlich, wenn ich das nochmal machen würde, so nicht machen. Dass es einfach klar ist, wann kriegt man was, und die Leute können sich idealerweise auch noch dran erinnern, dass sie da mal mitgemacht haben.
Das wäre
mein Tipp.
Da kann ich auch noch was dazu sagen tatsächlich, weil ich habe ja letztes Jahr im April Crowdfunding gemacht für jetzt die dritte Staffel von Inglourious Bitches, wo ich jetzt im Nachgang unserer Aufzeichnung am Plot arbeite von diesem neunten Band. Ne? Also Staffel 3 ist Band 7, 8 und 9. Und damals im Crowdfunding habe ich auch gesagt, Leute, ich mache jetzt Crowdfunding, aber ich bin noch am Arbeiten an den Büchern. Da muss man aber auch einfach so fair sein und sagen, okay, ich mache jetzt das Crowdfunding, aber die Bücher werden erst dann und dann verschickt, wenn die und die Bücher halt fertig sind. Das habe ich offen kommuniziert. Im Nachgang kann man auf der Crowdfunding-Seite auch immer noch Blogposts veröffentlichen und da einfach offen kommunizieren. Ich arbeite dran, ich bin jetzt so und so viel weiter. Ich gehe davon aus, dass ihr dann und dann die Bücher per Post bekommt. Einfach offen kommunizieren, weil alles andere bringt einem dann auch nur Ärger. Ja, aber genau. Meine Leute, meine Supporter, Supporterinnen warten auch noch auf ihre Post. Von daher verspüre ich da auch einen gewissen Druck.
Okay, dann kommen wir doch auch mal direkt zu meinen Schlussfragen. Damit du weiterarbeiten kannst. Wenn du eine Sache auf der Welt ändern könntest, was wäre das?
Ich würde das Konzept, die Idee Faschismus aus der Welt radieren, aus allen Köpfen, dass keiner irgendwie auf die Idee käme, sowas wäre jetzt, es wäre doch eine gute Idee, wenn man jetzt bestimmte Bevölkerungsgruppen als Sündenbock darstellen lassen und alles Schlechte sind die dran schuld und so. Dieses Konzept, diese Idee Faschismus würde ich komplett entfernen. Weil ich glaube, damit schon sehr, sehr, sehr viel Leid aus der Welt verschwunden wäre. Ja, aber
das glaube ich tatsächlich auch. Aber ja.
Ja, aber ja, ne?
Genau. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Das Leben mit Dingen zu füllen, die einem Spaß machen, die einem Freude bereiten, die einem das Gefühl geben, die einem Lebensfreude geben. in irgendeiner Art und Weise.
Dass man sich quasi, ja, klingt jetzt, ist salopp gesagt, dass man sich einfach lebendig fühlt mit dem, was man macht, so im Alltag, den ganzen Tag.
Mhm. Ja. Okay. Ja, sehr schön. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch, vielen Dank.
Danke, dass du bei der Neurotainment Show dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere den Podcast doch auch, lass eine Bewertung da und teile die Episode mit anderen Menschen. Und schau gerne auch in die Shownotes für weiterführende Infos. Bis zum nächsten Mal. Zukunft ist frei.